Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
5 Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA und wir fassen sie natürlich zusammen hier bei uns auf meinsportradio.de zusammen mit unserem Experten, mit Felix Amrain, dem Moderator von Triple Double, dem NBA Talk hier auf meinsportradio.de. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Dann starten wir in Miami mit dem 103-102 Sieg der Heat über die Jazz. Knappe Kiste am Ende, die Heat ganz knapp vorne.
Ja, und die Miami Heat zeigen einmal mehr, dass sie gerade in solchen engen Spielen, die ja ganz, ganz spät erst entschieden werden und lange Zeit eben sich in einem ganz kleinen Punktefenster bewegen, unfassbar stark sind, haben da jetzt mittlerweile, glaube ich, eine Bilanz von 18-7. Also da stehen sie wirklich sehr, sehr gut da und sehen immer wieder gut aus. Zunächst sind sie auch deutlich besser ins Spiel gekommen als die Utah Jazz, bei denen gerade anfänglich Donovan Mitchell, der Rookie und Shootingstar der Utah Jazz, große Probleme mit seinem Wurf hat. Er traf nur einen seiner 7 Wurfversuche im ersten Viertel und fand überhaupt nicht in den Rhythmus. Aber sie blieben trotzdem dran, konnten letzten Endes die Partie relativ eng halten, lagen dann mit 5 hinten nach den ersten 12 Minuten und hatten dann aber nach dem kurzen Break trotzdem wieder große Probleme. Miami machte das gut, nutzte die Tempovorteile, die sie gerade über Goran Dragic immer wieder ausspielten und führten dann Mitte des zweiten Viertels mit 9 Punkten. Aber Miami schlief dann so vielleicht ein bisschen ein, beziehungsweise Utah wachte auf, konnte dann letzten Endes das Pendel so ein bisschen umschwingen lassen, lag zur Pause nur noch mit 2 hinten und dann präsentierten sich die Utah Jazz auf einmal völlig anders. Die Miami Heat zogen dann mit, das Spiel wurde viel, viel schneller. Donovan Mitchell, ich hatte es angesprochen, mit Problemen in gerade im ersten Viertel, in der ersten Halbzeit allgemein, drehte dann unfassbar auf, machte die ersten 9 Punkte für die Utah Jazz, hatte dann im Viertel insgesamt 13 von 28 Punkten für die Utah Jazz erzielt und da waren teilweise richtig, richtig schwere Würfe dabei und vor allen Dingen ein absolutes Highlight-Play, das dann eben das Pendel dann kurzzeitig auch zugunsten der Utah Jazz rüberschwingen ließ. Es gab von Thabo Sefolosha den Alley-Oop-Pass und er donnerte ihn mit der rechten Hand durch den Korb. Also Riesenspiel, das man sich auf jeden Fall nochmal angucken kann. Oder Riesenkorb, den man sich da nochmal angucken kann. Es war dann tatsächlich so, dass die Utah Jazz die Partie mit Ende des dritten Viertels dann zu ihren Gunsten übernommen hatten, führten mit einem Punkt vor dem Miami Heat und konnten dann Mitte des vierten Viertels die Lücke tatsächlich aufgehen lassen, führten dann damit 8 Punkten größte Führung, die sie in diesem Spiel herausspielen konnten. Aber es war eben noch nicht aller Tage Abend. Es war so, dass die Miami Heat nochmal rankam. Goran Dragic stellte dann nicht mal ganz eine Minute oder nicht mehr eine Minute auf der Uhr von der Freiwurflinie aus auf 99-100. Es war dann so, dass Donovan Mitchell nochmal mit dem Layup konterte. Kelly Olynyk auf der anderen Seite mit 2 Freiwürfen wieder auf einen Punkt Rückstand stellte und auf der anderen Seite, da verwarf dann Rodney Hood, der in Summe von der Bank kommt, ein wirklich gutes Spiel für die Utah Jazz gemacht hat, aber dann eben in diesem einen Moment den Korb nicht traf. Auf der anderen Seite war es dann so, dass Eric Spoelstra für die Miami Heat nochmal die Auszeit nahm. Wenige Sekunden vor dem Ende zeichnete er den Spielzug auf. Alle rechneten damit, dass Goran Dragic am Ende womöglich den Ball bekommt. Aber dann stand auf einmal Josh Richardson völlig frei, bekam den Ball, konnte zum Korb ziehen, Layup. Und damit lagen dann die Miami Heat vorne. Es war aber noch 5 Sekunden auf der Uhr. Die Utah Jazz bekamen nochmal den Ball, machten das dann eben aber ganz im Gegensatz zu den Miami Heat schlecht, der Spielzug nicht sonderlich durchdacht und dann musste letzten Endes Mitchell den Verzweiflungswurf nehmen. Der ging dann übers Brett sogar fast noch rein, aber am Ende waren die Miami Heat das lachende Team, gewinnen einmal mehr ein unfassbar enges Spiel und das vor allen Dingen, weil die Starting Five sich geschlossen präsentierte. Alle 5 Spieler im zweistelligen Punktbereich, Hassan Whiteside mit dem Double-Double, musste allerdings erneut eben auch in der Crunch-Time dann zugucken, hat ihm überhaupt nicht gepasst, wenn man in sein Gesicht geschaut hat. Und dazu dann eben von der Bank kommt auch noch James Johnson mit 13 weiteren Punkten und ebenfalls dem Double-Double, 11 Rebounds für ihn. Also sehr, sehr homogene Leistung bei den Miami Heat und bei den Utah Jazz, ich hatte es angesprochen, da war Donovan Mitchell nach schwachen Beginn derjenige, der das Team am Leben hielt. 27 Punkte am Ende vom Rookie. Dazu Rodney Hood von der Bank kommt mit einer starken Leistung. 17 Punkte von ihm, sowie Sefo Loscha und Favors in der Starting Five noch mit 13 und 11. Die Utah Jazz verlieren allerdings auswärts mittlerweile zum 17. Mal. Nur 3 Spiele haben sie da gewonnen. Das zwar gegen Spitzenteams, aber das hilft dir im Rennen um die Playoffs auch nicht weiter.
Und die Dallas Mavericks verlieren zum 14. Mal zu Hause mit 96-100 gegen die New York Knicks. In der Pause der Partie wurde Derek Harper, der ist Point Guard gewesen bei den Mavs und bei den Knicks, geehrt, seine Nummer 12 unter die Hallendecke des American Airlines Centers in Dallas gezogen. Aber das Spiel, das war nichts, was man sich einrahmen müsste oder was man irgendwo an die Decke ziehen könnte, denn durch die Decke gingen die Dallas Mavericks überhaupt nicht. Wie gesagt, sie verloren mit 96-100 und auch Dirk Nowitzki machte keine besonders gute Figur.
Nein, es war insgesamt keine sonderlich ansehnliche Partie. Dirk Nowitzki, wie die gesamte Mannschaft, mit großen Problemen beim Wurf, hatte am Ende dann 5 Punkte nur im Boxscore stehen, traf nur einen seiner 7 Würfe, 5 Rebounds dazu. Und ja, das Ganze in 23 Minuten am Ende ein Plus-Minus-Rating von minus 17, damit das mit Abstand schlechteste im Dress der Dallas Mavericks. Aber wie gesagt, das war ein Problem, das er nicht alleine mit sich rumtrug. Auch Maxi Kleber traf keinen seiner Würfe, Dennis Smith Jr. traf 5 von 14, J.J. Barea traf 3 von 12. Also das war tatsächlich alles in allem sehr, sehr dürftig bei den Dallas Mavericks, die gerade zu Spielbeginn wirklich nur Backsteine warfen und einfach unfassbares Glück hatten, dass die New York Knicks den Ball nicht in den eigenen Reihen halten konnten. Denn die Knicks hatten gerade zu Spielbeginn eine unfassbare Usage Rate oder eine unfassbare Effizienz, muss man einfach sagen. Sie trafen 14 von 19 Würfen im ersten Viertel und so, ja, kann man eigentlich nur verwundert staunen, dass das dann am Ende trotzdem nur 33-25 nach den ersten 12 Minuten stand. Das lag einfach daran, dass eben die New York Knicks im ersten Durchgang, also in den ersten beiden Vierteln, insgesamt dann 9 Turnover produzierten. Die Dallas Mavericks nutzten das für 12 Fast-Break-Punkte. Und so konnten sie dann doch irgendwie immer in Schlagweite bleiben. Der größte Rückstand war dann tatsächlich Mitte des dritten Viertels mal 10 Punkte. Aber auch da kamen die Dallas Mavericks wieder ran, weil dann die New York Knicks auf einmal wieder nicht mehr trafen. Dafür dann im vierten Viertel die Dallas Mavericks wiederum mit großem Wurf Problemen und dann hatte man so ja knapp 5 Minuten vor dem Ende eigentlich das Gefühl, dass das Spiel entschieden ist. 13 Punkte war New York da vorne. Wie gesagt, bei Dallas lief nicht wirklich viel zusammen. Wir hatten also, wie gesagt, noch knapp 5 Minuten auf der Uhr. Dallas hatte gerade mal 77 Punkte erzielt, aber dann drehten sie das Spiel beinahe komplett, machten in den nächsten 2,5 Minuten den Rückstand komplett weg. Es stand 92-92. Dallas war tatsächlich dran, aber konnte letzten Endes ja diesen 15-2 Run, den sie da, der sie zurück ins Spiel brachte, nicht veredeln. Jared Jack war es dann, der die Knicks mit 31 Sekunden auf der Uhr mit 96-94 in Führung brachte. Dallas spielte danach J.J. Barea an und frei, aber dessen Dreier ging nicht rein. Auf der anderen Seite war es dann Courtney Lee, der an die Freiwurflinie marschierte, machte seine beiden Freiwürfe. Harrison Barnes konnte auf der Gegenseite eben nicht mehr für Dallas scoren. Erneut dann nochmal Courtney Lee auf der Gegenseite, also bei den Dallas Mavericks, in den Korb geworfen und damit war das Spiel dann auch entschieden. Auffällig, dass die New York Knicks anfänglich einmal mehr auf Kristaps Porzingis angewiesen waren. Das ist jetzt nicht so die ganz neue Erkenntnis. Da war er dann vor allen Dingen offensiv auch ein Faktor, aber es war dann doch sehr, sehr beunruhigend eigentlich aus Sicht der New York Knicks, dass selbst als Kristaps Porzingis offensiv seinen Rhythmus verlor, sie ohne ihn überhaupt nichts zustande brachten. Auch das war natürlich ein Faktor, weswegen die Dallas Mavericks immer wieder im Spiel bleiben konnten. Porzingis dann am Ende Topscorer bei den Knicks, 29 Punkte von ihm, 8 Rebounds dazu, traf aber eben nur 9 von 25, nachdem er wirklich gut ins Spiel reingekommen war. Und deswegen, aber natürlich seine Präsenz unfassbar wichtig einfach für die New York Knicks. Wenn er auf dem Feld steht, muss der Gegner ihm Aufmerksamkeit schenken, dann gibt es Platz für andere Spieler, unter anderem eben Enes Kanter, Jared Jack oder auch Courtney Lee, die 13, 12 und 11 Punkte in der Starting Five beisteuerten. Dazu noch Kylo Quinn mit 15 von der Bank kommt. Die New York Knicks, wie gesagt, hielten die Dallas Mavericks lange Zeit am Leben, weil sie insgesamt 16 Turnover produzierten. Die Dallas Mavericks das zu nutzen wussten. Bei den Mavericks ist dann Harrison Barnes zumindest spät noch aufgewacht, hat am Ende 10 von 22 Würfen getroffen, 7 Rebounds, 25 Punkte von ihm. Dazu dann noch 5 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich. Der eine mehr, der andere weniger gut geworfen. und die Dallas Mavericks eben zumindest mit der altbekannten Stärke nur 7 Turnover zugelassen und sich so am Leben erhalten. Aber Rick Carlisle wusste eben auch, wo das Problem der Dallas Mavericks liegt, nämlich, dass man sich immer wieder früh Rückstände einhandelt, dann diesen hinterherrennen muss, sie dann auch irgendwann tatsächlich aufholt, nur um am Ende trotzdem zu verlieren und dass sie einfach mal zu Beginn der Spiele einen besseren Job machen, meinte er dann. Und ja, er hat dann natürlich nicht Unrecht, wer möchte ihm da widersprechen. Und die Dallas Mavericks werden diese Nacht, denke ich, relativ schnell vergessen wollen, genauso wie eigentlich die letzten 4 Spiele, denn da ist dieses Problem immer wieder ganz, ganz stark zum Vorschein gekommen, nachdem sie ja zwischenzeitlich einen richtigen Lauf hatten.
Und genauso schnell möchte wahrscheinlich OKC den Trip nach zu den Phoenix Suns vergessen, denn dort verlor man mit 100-114. Russell Westbrook erzielte zwar sein schon fast übliches Triple-Double, aber auf der Gegenseite, da schwang sich Dragan Bender zu einem Karriere-High von 20 Punkten auf und war eben mitentscheidend dafür, dass es am Ende 114-100 für die gastgebenden Suns ausging.
Ja, die Phoenix Suns machten das im kompletten Spiel eigentlich gut und wahrscheinlich hatte OKC das als festen Sieg eingeplant, aber dann kommt's halt manchmal anders, als man sich das vorstellt. Die Partie ging relativ ausgeglichen los, Phoenix dann zum Ende des ersten Viertels mit einem kleinen Vorsprung, OKC blieb aber bis Mitte des zweiten Viertels dran und dann verschliefen sie so ein bisschen den Moment und Phoenix setzte sich bis zur Pause gut ab, führten dann letztlich mit 9 Punkten nach den ersten 24 Minuten. Russell Westbrook kam dann mit scheinbar Wut im Bauch aus der Kabine, führte sein Team zurück in die Partie. Mitte des dritten Viertels waren die Phoenix Suns auf einmal nur noch 2 Punkte vorne, aber dann ging eben der nächste Run los, eingeleitet eben von der starken Bank um Dragan Bender, der mit einem Dreier den Auftakt machte. 14-4 Lauf dann für die Phoenix Suns, für die Gastgeber und damit zu Beginn des vierten Viertels wieder 14 Punkte Vorsprung und damit dann letzten Endes relativ viel Garbage Time im Spiel zwischen Oklahoma City Thunder und den Phoenix Suns. Woran lag es? Es lag nicht nur an Dragan Bender, es lag auch noch an Josh Jackson, der eine ebenfalls sehr, sehr gute Leistung von der Bank brachte. 20 Punkte, Dragan Bender hast du angesprochen, dazu 6 Rebounds, 4 Assists, 3 Blocks, also ein gutes Rundumpaket, 6 von 8 Dreiern getroffen. Und Josh Jackson, der hat am Ende 17 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists und ein Plus-Minus-Rating von plus 34. Also wenn der auf dem Feld stand, dann hatten die Oklahoma City Thunder wenig zu lachen. Dazu natürlich gute Leistungen von Devin Booker und TJ Warren, das ist man ja mittlerweile gewohnt, 26 und 23 Punkten von den beiden Starting-Five-Spielern. Und bei den Oklahoma City Thunder, war natürlich Russell Westbrook der Faktor schlechthin. 26 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists, allerdings auch 6 Turnover. Aber es war eben auch so ein bisschen die Problematik, dass wenig Unterstützung vor allen Dingen von der Bank kam. In der Starting Five war es noch okay. Steven Adams mit einer guten Partie, 18 Punkte von ihm. Auch Carmelo Anthony eigentlich mit einer ganz ansehnlichen Nummer, 14 Punkte. Aber Paul George beispielsweise eben auch nur 5 von 14 getroffen. Vor allen Dingen auch 5 Turnover produziert bei nur 5 Assists, 19 Punkte dann von ihm. Und von der Bank kam halt schlicht und ergreifend wirklich gar nichts. Da war der Beste noch Patrick Patterson mit 8 Punkten. Und so war letzten Endes das Bankduell das Entscheidende. Die Suns da deutlich griffiger. Gerade die Bank der Oklahoma City Thunder füllte ihren Boxscore tatsächlich dann erst in der ausgedehnten Garbage-Time. Und die Oklahoma City Thunder werden sich in den Hintern beißen, denn die Phoenix Suns sind ein junges und ein aufregendes Team, aber sicherlich keins, das sich eigentlich mit den Oklahoma City Thunder messen kann. Aber auch das ist natürlich das Schöne an der NBA, dass es immer wieder solche Nächte gibt.
Überraschende Niederlage also für OKC, überraschende Niederlage auch für die Spurs. Die verloren knapp mit 110-111 bei den Portland Trailblazers.
Ja, und die San Antonio Spurs werden sich im Nachhinein wahrscheinlich so ein bisschen fragen, wie das passieren konnte, denn sie, ich will nicht sagen bestimmten die Partie, aber lagen doch über relativ weite Strecken vorne, konnten immer wieder kleinere Vorsprünge herausarbeiten. Mitte des dritten Viertels führten sie sogar mal mit 12 Punkten, nachdem LaMarcus Aldridge gegen sein altes Team traf. Aber die Phoenix Suns, die Portland Trailblazers sind es natürlich, die steckten einfach nicht auf, mussten zwar erneut verzichten auf ihren standardmäßigen Point Guard, auf Damian Lillard, aber sie hatten mit CJ McCollum natürlich den perfekten Ersatz, der das ja schon in den letzten Wochen gewohnt ist, diese Rolle zu übernehmen und auch heute Nacht dann letzten Endes die Verantwortung übernahm und gut aufspielte. Und so führte CJ McCollum eben die Portland Trailblazers wieder ran und zum Beginn des vierten Viertels war es dann eben eine ausgeglichene Partie. Es ging mit 80-80 in diese, ja, in dieses vierte Viertel rein. Portland erspielte sich dann sogar seinerseits eine 7-Punkte-Vorsprung mit 5 Minuten 30 noch auf der Uhr. Die San Antonio Spurs kamen zurück. Manu Ginobili machte dann, ja, 2,5 Minuten vor dem Ende den 105-103 Führungstreffer. Danach wankte es immer wieder hin und her, blieb eng. Und dann hatte man, ja, oder hatte letzten Endes San Antonio sogar die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Allerdings war dann eben noch einmal die Möglichkeit mit 6 Sekunden auf der Uhr da und CJ McCollum übernahm dann die ganze Verantwortung für die Portland Trail Blazers, zog in die Zone. Ein schwerer Wurf, den er dann da nahm und dieser tänzelte dann so ein bisschen auf dem Ring. Am Ende fiel er rein. Und ja, dann hatte tatsächlich San Antonio nochmal die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber LaMarcus Aldridge wurde dann von Jusuf Nurkić sehr, sehr gut verteidigt. Letzten Endes gab es einen Airball. Und so gewinnen die Portland Trail Blazers gegen die San Antonio Spurs. Das hatte dann, ja, in so einem engen Spiel ist natürlich immer schwierig zu greifen. Ein paar Gründe. Zum einen waren sie ein bisschen ballsicherer, leisteten sich 5 Turnover weniger, trafen einen ganz kleinen Ticken besser eben aus dem Feld, hatten mit CJ McCollum am Ende denjenigen, der nervenstark war. Dazu dann eben auch noch gute Unterstützung, starkes Double-Double von Jusuf Nurkić, ich hatte es angesprochen, vor allen Dingen dann mit guter Defense am Ende, 17 Punkte, 13 Rebounds von ihm, Shabazz Napier mit 15 Punkten in der Starting Five, Mo Harkless mit 7 von 10 getroffenen Würfen, 19 Punkte von der Bank. Und bei den San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge am Ende der Topscorer, 30 Punkte von ihm, 14 Rebounds, auch wenn er dann am Ende nicht den Game-Winner versenken konnte. Dazu Pau Gasol, 9 Rebounds, 16 Punkte von ihm und Manu Ginobili. Das ist auch so ein kleines Wunder, dass er ja immer noch spielt. 26 Punkte heute Nacht von ihm und damit tritt er in einen ganz, ganz elitären Club ein. Er ist nämlich erst der 4. Spieler, der es schafft, im Alter von 40 oder mehr Jahren 20 Punkte in 2 aufeinanderfolgenden Spielen zu erzielen. Die anderen 3 heißen Robert Parrish, Kareem Abdul-Jabbar und Michael Jordan. Also da hat sich Manu Ginobili eine Galerie ausgesucht, in die man, glaube ich, gerne gehangen wird.
Definitiv. Und die Atlanta Hawks, die waren auch im Einsatz. Die waren nämlich zu Gast bei den Lakers. Man könnte sagen, Kellerduell in Los Angeles. Not gegen Elend am Ende. Wer ist, müsst ihr selbst entscheiden. Am Ende setzen sich auf jeden Fall die Lakers durch und das sehr, sehr deutlich. 132-113. Also starker Auftritt der Lakers, zumindest was das Ergebnis anbelangt. Aber sind die Hawks und die Lakers wirklich so schlecht und sind die Hawks noch so viel schlechter als die Lakers?
Ja, weiß ich gar nicht so richtig, wer da das größere Elend mit sich rumträgt. Also die Atlanta Hawks hatten auf jeden Fall das Problem, dass sie abgesehen von John Collins schlicht und ergreifend keine Leistung von der Bank gesehen haben. 15 Punkte von John Collins, 5 von 7 Würfen getroffen. Das ist natürlich eine Riesenleistung und wirklich wichtig. Aber die Hawks hatten einfach das Problem, dass quasi neben Dennis Schröder, John Collins und Kent Bazemore keinerlei Scoring vorhanden war. Und das war bei den Lakers ganz, ganz anders. Angeführt wurde das Team von Brandon Ingram mit 20 Punkten. Dazu dann Jordan Clarkson mit 18 Punkten von der Bank kommt. Und dann waren eben noch 6 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich, die alle mindestens 12 Punkte erzielt haben. Und das ist einfach natürlich was, das kannst du dann als Gegner, wenn es dir so geht wie den Atlanta Hawks, schwer ausgleichen. Am Ende war es vielleicht eine ungewollte Leistung von LaVar Ball, also dem Vater von Lonzo Ball, der mal wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Der hat nämlich gesagt, dass Walton, also der Coach der Los Angeles Lakers, die Mannschaft verloren hätte. Und vielleicht war das heute Nacht so ein bisschen ein Sieg auch für den Coach, denn sie haben eigentlich niemals wirklich um diesen Sieg zittern müssen. Es war noch relativ ausgeglichen. In den ersten 12 Minuten, im ersten Viertel, führten die Lakers nur mit 2. Dann ging die Lücke aber ganz, ganz schnell auf. Dann führten sie bereits nach, ja, nicht mal ganz oder nach knapp 4 Minuten im zweiten Viertel mit 18 Punkten. Die Atlanta Hawks kamen noch mal ein ganz kleines bisschen näher. Aber eigentlich war dieses Spiel zu keiner Zeit dann mehr in Gefahr, weil eben, wie gesagt, keiner Dennis Schröder, der eine gute Partie spielte, zur Seite sprang. 27 Punkte vom deutschen Point Guard. Dazu noch 5 Assists. Wie gesagt, Kent Bazemore noch mit 15 Punkten, John Collins mit 15. Und das ist es dann eben auch gewesen bei den Atlanta Hawks, die letzten Endes 43% aus dem Feld nur getroffen haben. Und die Lakers, die hatten es dann auch einfach leicht, trafen insgesamt fast 56% aus dem Feld. Ich hatte es angesprochen, ganz, ganz viele Spieler, die da gescored haben. Und das lag dann vor allen Dingen auch daran, und damit können wir dann vielleicht deine Frage doch beantworten, ist da ein Team einfach viel schlechter als das andere? Heute Nacht war es so. Das lag daran, dass die Atlanta Hawks in Transition, also im Umschalten, eine unfassbar schlechte Defense gespielt haben und es den Lakers natürlich damit auch einfach sehr, sehr leicht gemacht haben. Und deswegen, ja, dieser Sieg dann für die Lakers niemals in Gefahr. Und die werden ihn sicherlich gerne mitnehmen, unabhängig, ob LaVar Ball irgendwas in irgendwelche Mikros murmelt. 9 Spiele hatten sie davor in Serie verloren, jetzt endlich mal wieder gewonnen.
Soll sich vielleicht mal in Litauen um die Brüder von seinem Sohn Lonzo kümmern, denn die spielen jetzt mittlerweile dort und da wäre er vielleicht den Los Angeles Lakers auch momentan am liebsten, dass er einfach mal auch die Klappe hält. Wir halten nicht die Klappe, machen morgen wieder NBA natürlich hier bei uns im Programm, arbeiten werktäglich wieder auf, was in der Nacht passiert ist. Und da geht's für die Hawks ja gleich in Los Angeles weiter. Sie treffen nämlich dann auf die Lokalrivalen der Lakers, auf die Clippers. Das dann morgen hier bei uns in unserer täglichen NBA-Berichterstattung auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.